Ich grüße euch alle heute Morgen ganz herzlich und wünsche uns ein gesegnetes Pfingstfest. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, Vers 5 und noch Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Und nun noch aus 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ihr Lieben, was bleibt? Was bleibt? Was ist bleibend für unser Leben, für unsere gesamte Existenz? Die Liebe. Die Liebe bleibt, die Liebe hört nimmer auf. Und das ist ja genau das, was wir als Menschen ersehnen uns, dass wir etwas Bleibendes haben. Etwas, was nicht kaputt geht, was nicht zerfällt, was unzerstörbar ist. Was Bleibendes. Und was ist das für eine Art von Liebe, von der hier der Apostel Paulus spricht? Es ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es ist diese Liebesbeziehung, die der Vater selbst in Jesus Christus zu uns gesucht und gefunden hat, wenn wir zu ihm gehören dürfen. Es ist diese Liebesbeziehung. Wisst ihr, das Allerwichtigste in unserem Leben sind Beziehungen. Tragfähige, bleibende, starke Beziehungen. Wenn du am Ende deines Lebens vielleicht dann auf deinem Sterbebett liegst, dann fragst du gar nicht mehr danach, wie viel Geld du auf deinem Konto hast. Du fragst auch nicht mehr danach, wie deine Schulnoten in deinem Zeugnis ausgesehen haben. Danach fragst du überhaupt nicht. Du fragst auch nicht dein Zeugnis nach, was dein Arbeitgeber dir gegeben hat. Sondern wenn dein Leben einmal zu Ende ist, hier auf der Erde, dann wirst du dich fragen, vielleicht, wenn du das dann kannst, wie sind die wichtigsten Beziehungen in meinem Leben? Und dann gibt es nur eine Beziehung, die bleibt bis in alle Ewigkeit. Und das ist die Beziehung zu Gott, deinem himmlischen Vater. Diese Beziehung, die bleibt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Der Apostel Johannes sagt uns das ganz klipp und klar. Gott hat uns zuerst geliebt. Es ist seine Liebe, von der das ganze Evangelium spricht, die sich nach uns ausgestreckt hat, die uns gesucht hat, die von ferne wie der liebende Vater Ausschau gehalten hat nach uns, als wir noch in weiter Ferne, weit weg von Gott gewesen sind und nur mit uns selbst beschäftigt gewesen sind. Da hat diese Liebe nach uns ausgeschaut, diese Liebe des Vaters. Und dann hat seine Gnade und Barmherzigkeit uns in seine Nähe hineingezogen. Und wenn wir vielleicht dann in diesem Moment dieses Empfinden von Scheu hatten und Unwürdigkeit, wenn wir gemerkt haben, dass unser dunkles, schwarzes Herz mit all seinen dunklen Seiten zu diesem Licht der Liebe Gottes überhaupt nicht passt, wenn wir dieses Empfinden in uns hatten, wie der Petrus, als Jesus ihm am See Genezareth begegnet ist und Jesus sich offenbart hat ihm, da sagt der Petrus: Herr, ich bin, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Diese Erkenntnis, ich passe nicht zu Gott, so wie ich bin, zu seiner Liebe und zu seiner Heiligkeit. Das ist seine Liebe, die mir uns dieses Empfinden ins Herz hineingibt. Damit wir umkehren, damit wir Buße tun. Weißt du nicht, dass es dich Gottes Güte ist, seine Barmherzigkeit ist, die dich zur Buße leitet, weil ja Gott nichts anderes will, als dass seine Liebe in unsere Herzen hineinfließt. Und wisst ihr, es ist ja so, dieser Brief, dieser Text steht im 1. Korintherbrief. Und die Korinther, wenn man sich die Briefe, die beiden Korintherbriefe anschaut, wenn wir einen versuchen würden, einmal kurz diese Gemeinde, diese korinthische Gemeinde zu beschreiben, dann war das eine reiche Gemeinde. Eine Gemeinde, in der förmlich die Post abgegangen ist. Da gab es einflussreiche, wichtige Gemeindemitglieder, die auch noch ganz viel Geld hatten. Man konnte riesengroße Festmähler halten in den Gottesdiensten, da ging die Post ab. Da gab es Zungenrede, da gab es prophetische Rede, da war eine Lebendigkeit, da war wer weiß was los. Eine Gemeinde, wo man sagen würde, eine hochattraktive Gemeinde. Und Paulus hat dieser Gemeinde sogar zugetraut, dass die das Potenzial hat, im 2. Korintherbrief wird das ausführlich beschrieben, dass diese Gemeinde sogar das finanzielle Potenzial hatte, die erste Gemeinde in Jerusalem mit Geld, mit einer Sammlung zu unterstützen. Die waren nicht arm dran, sondern Paulus hat denen sogar gesagt, ihr könnt mal für Jerusalem sammeln, könnt mal ordentlich Geld zusammenlegen, weil eure Geschwister in Jerusalem in großer Not sind. Das hat Paulus dieser Gemeinde zugemutet und zugetraut. Das war keine arme Gemeinde, sondern eine Gemeinde, in der so viel los war. Aber wisst ihr, Paulus sagt hier etwas ganz, ganz Wichtiges im 1. Korinther 13. Wir denken vielleicht, als fromme Leute, Karriere würde nicht bestehen bleiben. Reichtum, Haus, Geld, da investieren wir ja schon viel. Paulus sagt sogar, Es gibt Geistesgaben, Gaben des Heiligen Geistes, die hören auf. Es gibt Gaben des Heiligen Geistes, die braucht man in der Ewigkeit nicht mehr. In der Ewigkeit brauchst du keine prophetische Rede mehr, du brauchst keine Predigt, du brauchst keine Verkündigung, brauchst keine Theologie, brauchst keine Lehre, brauchst keine ausgebildeten Pastoren, brauchst keine intellektuellen Redner. Du brauchst keine geisterfüllten Leute, die in Zungen reden können. Brauchst du alles nicht in der Ewigkeit. Die Korinther waren stolz auf ihr Gabenspektrum. Wenn der Christian Schwarz mit seinem Gabentest nach Korinth gekommen wäre, der hätte Bögen ausfüllen können. Das wäre die wahre Wonne gewesen. Was der hätte alles gefunden bei den Mitgliedern, was die alles an Gaben hatten, an natürlichen Gaben, an geistigen Gaben, an geistlichen Gaben. So viel Papier, ach, das hätte Stapel gegeben, wenn die da alle in der Gemeinde den Gabentest ausgefüllt hätten. Und Paulus ist auch nicht gegen die Gaben, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Alle Gaben des Geistes sind für diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wichtig. Sie werden gebraucht zum Bau der Gemeinde. Sie werden gebraucht, damit das Volk Gottes zugerüstet wird. Sie werden gebraucht in der Evangelisation, in der Mission, im Gemeindebau. Die Gaben des Geistes werden gebraucht. Und sie haben eine hohe Bedeutung und eine hohe Wichtigkeit. Aber trotzdem gibt es noch etwas Wichtigeres. Es gibt etwas Wichtigeres als alles Wirken des Heiligen Geistes, was uns hier in dieser Zwischenzeit dient. Es ist die Liebe. Die Liebe hört nicht auf. Die Liebe bleibt, die Beziehung, diese Liebesbeziehung zu Gott, die bleibt. Wenn ich einmal in der Ewigkeit bin, dann muss mir keiner mehr eine Predigt halten. Dann muss ich keinen theologischen Kommentar mehr lesen. Ich habe einen theologischen Kommentar diese Woche zum 1. Korintherbrief gelesen. Spitzenmäßig, spitzenmäßig. Also ich muss ehrlich sagen, ich war richtig geblättet von dem, was dieser Mann in diesem Kommentar an Arbeit investiert hat, was er dort zusammengetragen hat, an Hintergrundwissen, an Informationen zum 1. Korintherbrief. Ich habe gedacht, danke Herr Jesus für dieses Buch. Was hat der sich in Arbeit gemacht? Und einmal in der Ewigkeit brauchen wir den Kommentar nicht mehr. Wo der Mann bestimmt Jahre dran gearbeitet hat. Jahre. Diesen Kommentar wird man in der Ewigkeit nicht mehr brauchen. Weil wir dann vor Gott selbst stehen. Ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das ist das etwas, was wir als Menschen uns so schwer fällt, das zu lernen. Dass wir das Sekundäre, das Zweitrangige oft auf die erste Stufe, auf den ersten Rang heben. Auf einmal sind in unseren Gemeinden dann all diese Dinge wichtig und haben einen ganz hohen Stellenwert. Sie sind wichtig, aber sie bekommen eine Wichtigkeit, die der Sache eigentlich gar nicht angemessen ist. Und das war in Korinth der Fall. Die Leute waren so von ihren Gaben, die sie hatten, begeistert von den Fähigkeiten, natürlichen und geistlichen Fähigkeiten. Sie waren dermaßen darum begeistert, dass dadurch Probleme in der Gemeinde entstanden sind. Auf einmal ging es darum, dass ich meine Gaben auslebe, dass ich meine Gaben einbringen kann, dass ich meine Gaben gefördert bekomme, dass ich mit meinen Gaben mich einsetzen kann. Dann war es auf einmal so wichtig, dass ich im Gottesdienst meine Zungenrede spreche und vortrage. Ob es eine Übersetzung gibt oder nicht, spielte gar keine Rolle. Und ob die anderen was verstanden haben, spielte auch keine Rolle. Da haben sich Frauen so verhalten und so gekleidet, dass letztendlich ihre Männer dadurch klein gemacht wurden. Und wisst ihr, es gab in dieser Gemeinde auf einmal dieses Geltungsstreben, diese Rangstreitigkeiten, Konkurrenzdenken und all diese Dinge gab es in Korinth. Und das ging einher mit den Gaben des Geistes. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus, 1. Korinther 13, genau deswegen schreibt er es. Und wisst ihr, ich glaube, das ist den Leuten damals so einen richtigen Schlag vor den Kopf geworden. Wenn ich mit Menschen und mit Engeln zu Zungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende oder eine tönernde Schelle. Also so ein Ton, den man, wo gar nichts bei rumkommt. Und wenn ich Glauben hätte und Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, ja, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen Leib dahin gebe, um mich zu rühmen, andere übersetzen, treffen, der Luther übersetzt mich zu rühmen, andere übersetzen, um zu brennen. Also wenn ich mein Leben als Märtyrertod dahin geben würde. Es gab in der frühen Kirchengeschichte, gab es Menschen, die haben gedacht, also wenn ich für Jesus sterbe, den Märtyrertod sterbe, dann werde ich in der Erinnerung der Größte sein. Dann werde ich mir ein Denkmal dadurch setzen. Wenn ich dadurch hinterher mein Leben gegeben. Selbst den Märtyrertod kann ich mit egoistischen, eigennützigen Gründen begehen. Menschen sind zu allem fähig. Und Paulus sagt, wisst ihr, alle Gaben des Geistes sind ohne die Liebe nichts. Sie haben keinen Bestand. Alle Gaben des Geistes sind ohne die Liebe nichts. Aber mit der Liebe, da wo sie von der Liebe Gottes durchdrungen sind, da wo Menschen die Liebe Gottes in ihren Herzen haben, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in ihre Herzen hinein und wo sich Gaben und diese Liebe miteinander verbinden, wo sie miteinander verschmelzen, wo sie eins werden. Auf einmal geschehen in der Dinge durch eine Gemeinde, durch Christen, die in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Nämlich alles, was durch die Liebe geschieht, durch die Liebe Gottes selbst bewegt wird, wird in der Ewigkeit wiedergefunden. Es wird von der Liebe bleibend, tragend, beständig gemacht. Und deswegen ist es so, dass wir uns fragen dürfen, Herr, füll du mich neu mit deinem Heiligen Geist, füll mich neu mit dem Geist der Liebe, der ausgegossen ist. Wisst ihr, die Liebe Gottes ist ausgegossen, die ist da. Gott hat nicht so einen Hahn, den er ab und zu mal aufdreht und dann wieder zudreht. Das haben wir ja manchmal. Wir haben so einen Hahn. Da drehen wir ab und zu mal auf und ab und zu können wir auch mal wieder zudrehen. Aber Gottes Liebe, da ist kein Hahn, den man zudrehen kann, wo auf einmal seine Liebe stoppt. Seine Liebe hört nicht auf. Das ist ja das Wunderbare in meinem Leben, dass seine Liebe zu mir nicht aufhört. Auch wenn sie manchmal nicht durchdringt. Auch wenn seine Liebe nicht durchdringt. Wisst ihr, ich bin jetzt am Renovieren daheim. Beziehungsweise ich habe ja ein neues Haus gekauft, haben alle mitgekriegt vielleicht. Und auch nicht gekauft haben wir das, aber wird noch alles. Auf jeden Fall findet man so alte Sachen in so einem Haus. Da habe ich hier doch so ein Stück altes Rohr. Jetzt der Klempner wird sagen, hier das Jochen, das ist vielleicht ein Abflussrohr. Ich habe es jetzt mal als einfach als, es war bei uns bei der Regentonne, ne, dass das Wasser so da durchgeht. Das Wasser kann beständig fließen. Wenn so ein Rohr verstopft ist, dann geht das Wasser nicht durch. Und dann kann es auch nicht dorthin fließen, wo es hingehen soll. Das ist ja ganz einfach zu verstehen. Und ich habe gedacht, das ist ein schönes Bild, dass manchmal bei uns Christen unser Rohr verstopft ist. Unser Rohr verstopft ist, dass die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, dass diese Liebe Gottes gar nicht durchfließen kann. In Korinth, in der Gemeinde, da war das Rohr, will ich mal sagen, dieses Wasserrohr oder diese Leitung, die war mit vielen Dingen durchstopft. Mit all dem, was ich eben aufgezählt habe, mit diesem Geltungsdenken, mit Ängsten, die Angst, zu kurz zu kommen, die Angst, nicht wahrgenommen zu werden. Ach, was gibt's das alles? Oder diese Ängste, machen wir alles richtig? Dürfen wir das überhaupt? Es gibt so vieles, was von unserem menschlichen Herzen ausgeht, was so ein Rohr ein Stück weit die Leitung verstopfen kann, dass die Liebe nicht wirklich fließen kann. Und wisst ihr, die Liebe hat manchmal einen massiven Druck. Es gibt ja so unterschiedliche Reinigungsmethoden für Rohre. Manchmal versucht man es mit Rohrreiniger, aber die sind meistens, ich weiß nicht, ob man die gut gebrauchen kann, habe ich keine Ahnung zu. Aber wenn man mal mit so richtigem Druck so ein Rohr durchspült, dass alles, der Unrat, der drin ist, rauskommt, damit das Wasser wieder fließen kann. Und manchmal macht der Herr Druck. Und erhöht er den Druck. Warum? Er erhöht den Druck, damit seine Liebe durchfließen kann. Und deswegen hat der Apostel Paulus den Korinthern das hier geschrieben, was ich eben vorgelesen habe. Strebet nach der Liebe. Strebet nach dieser Liebe, nach dieser Erfülltsein mit der Beziehung des Vaters. Weil die Liebe ist nicht ein Ding oder eine Sache, sondern es ist dieses Beziehungsgeschehen, dieses tiefe Beziehungsgeschehen, das ist die Liebe, dass ich mit diesem Vater, mit diesem himmlischen Vater verbunden bin durch seine Liebe und dass seine Liebe mir gilt für Zeit und Ewigkeit. Weil diese Liebe, die sorgt für die Veränderung unseres Herzens. Ich glaube, das Wesentliche, da wo die wesentlichen Veränderungen unseres Herzens stattfinden, das sind nicht Appelle oder Ermahnungen. Manchmal ist auch eine Ermahnung und ein Appell wichtig. Aber das Eigentliche, von wem können wir eine Ermahnung oder eine Kritik oder eine Zurechtweisung annehmen? Von dem, wo ich denke, dem bin ich eigentlich egal, der weiß es, will es nur besser wissen? Oder von dem, der denkt, ja, damit ich vom Jochen besser profitieren kann, damit er besser oder schneller arbeitet oder mehr Leistung bringt, kann ich von so jemandem gut Kritik annehmen oder Zurechtweisung, Ermahnung? Von wem kann man am besten Zurechtweisung oder Ermahnung annehmen? Von der Person, die mich liebt, die mich bedingungslos liebt. Von so einer Person kann ich Zurechtweisung und Ermahnung annehmen, von jemandem, von dem ich weiß, der weiß, meint es absolut gut mit mir. Von dem kann ich das annehmen. Weil die Liebe Gottes, die bleibt, egal wie dick mein Rohr auch verstopft ist. Ich habe es ja eben schon gesagt, Gott dreht den Hahn nicht zu. Er hört nicht auf, uns zu lieben. Er hört niemals auf, uns zu lieben. Und er will uns immer wieder neu mit seiner Liebe beschenken. Und wenn ich in dieser Liebe gegründet und gefestigt bin, dann kommt das Innerste zur Ruhe. Weil all diese Dinge, dieses Geltungsstreben, dieses Konkurrenzdenken, da wo wir die Angst haben, zu kurz zu kommen, das sind ja alles die Versuche, Liebe zu bekommen aus eigenem Streben oder eigenem Wirken oder eigener Werkgerechtigkeit. Aber wenn wir uns der Liebe Gottes in Jesus Christus sicher sind, weil sie ausgegossen ist in unsere Herzen, wenn der Geist Gottes in unser Herz hineingeht, dass wir, das sagt der Apostel Paulus auch im Galaterbrief, durch den Geist Gottes dürfen wir Abba, lieber Vater sagen. Abba, lieber Vater. Und wenn wir uns in dieser Liebe sicher sind, dann haben wir all den Schrott nicht mehr nötig. Dann haben wir ihn nicht mehr nötig. Sondern dann dürfen wir frei sein. Und dann dürfen wir die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, zu seiner Ehre in der Gemeinde brauchen. Und wenn dann jemand es besser kann wie wir oder anders macht wie wir, sagen wir Halleluja. Halleluja. Dann muss ich mich nicht mit anderen vergleichen und denken, ach, wie hat der das denn jetzt schon wieder gemacht? Sondern dann dürfen wir dem Wirken Gottes Raum geben und dürfen einander unterstützen und stärken. Die Liebe kann so etwas befähigen. Und die tut es. Sie tut es. Der Heilige Geist hat das Werk seiner Liebe begonnen an Pfingsten. Er hat das Werk seiner Liebe an Pfingsten begonnen. Und diese Liebe, die Gott uns schenkt in Jesus Christus, die er uns geschenkt hat und die er in unsere Herzen hinaus hineingegossen hat, die soll ja nicht nur bei uns bleiben, sondern sie soll durch uns zu den Menschen gehen, die Gottes Liebe genauso nötig haben, die Jesus genauso brauchen. Aber wenn wir in den Gemeinden hier vielleicht so ein Wettrennen der Gaben haben, wenn wir in den Gemeinden Konkurrenzdenken haben, Geltungsstreben haben und all diese Dinge haben, wird uns das nicht für die Menschen außenstehend attraktiv machen. Weil das ist ja so, die kommen am Anfang, am ersten Mal sind die durch das Äußere ein bisschen geblättet. Das ist so, wenn du bei reichen Leuten ins Haus kommst, dann bist du vielleicht erstmal durch das große Gebäude und wie die sich alles schön gemacht haben, bist du im ersten Moment ein bisschen geblättet. Und wenn du dann hinter die Fassade guckst, wenn du dann siehst, welche Stimmung in so einem Haus ist, dann sagst du, Gott sei Dank muss ich hier nicht wohnen. Und so ist das manchmal, dass man sich von Äußerlichkeiten gut blätten lassen kann. Denken, oh wow. Aber wisst ihr, ich bin in einigen Gemeinden mittlerweile rund gekommen. Ich habe schon einiges erlebt. Ich bin in unterschiedlichen Gemeinden Pastor gewesen. Mich können so Äußerlichkeiten nicht mehr so ganz, ich meine, vielleicht hier und da auch nochmal, man ist ja auch nur ein Mensch, ne? Aber irgendwann merke ich, darauf kommt es gar nicht so an. Das ist auch wichtig. Aber viel wichtiger ist, dass wir der Liebe Gottes, der Beziehung zu ihm, zum Vater, Raum geben. Und das werden die Menschen spüren. Das werden sie abmerken. Die erste Gemeinde, wo wir, also ich muss, meine erste Stelle, unsere erste Stelle war ein Dreiergebiet auf dem Westerwald. Und die Geschwister, die dürfen das jetzt ruhig hören, wenn sie das vielleicht auf Kassette oder CD hören. Naja, als wir dort damals uns vorgestellt haben, doch, das dürfen die hören. Als wir uns damals dort vorgestellt haben, da kamen wir in ihr Gemeindehaus rein. Das war 2001, ist jetzt schon ein bisschen her. Und dann, das war so Dezember, 28. Dezember, wir mussten uns dort vorstellen. Und dann kamen meine Frau und ich in das Gemeindehaus rein. War so ein alter, komischer Saal, so ein komisch gelblicher Teppichboden, ganz komische Fenster, so die man noch so mit so einem aufziehen musste, mit so einem, es roch von unten so ein bisschen komisch. Ich habe nur gedacht, ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn die Gemeinde so ist wie der Saal, dann gnade uns Gott. Die Gemeinde hat jetzt ein wunderschönes, neues Gemeindehaus. Die waren damals schon in Planung, hat alles ein bisschen gedauert. Die haben heute ein Top-Gemeindehaus. Ich durfte bei der Einweihung dort eine Predigt, also eine Mundartpredigt halten. Wunderbar. Aber wisst ihr, die Gemeinde war ganz anders als der Saal. Das waren die Nistauer waren so. Die Gemeinde, das waren Leute, auf die konnte man sich verlassen. Das waren Leute, kernige Leute, mit denen konnte man richtig gut umgehen. Also ich bin mit den Leuten gut zurechtgekommen und ich habe wirklich ganz viel Liebe durch sie erfahren. Bis heute Kontakte dorthin. Und deswegen ist es so, man darf sich nicht vom ersten Eindruck täuschen lassen. Wichtig ist, dass eine Gemeinde, ob sie reich oder schön ist, egal wie sie ist, da wo die Beziehung zu Jesus von Liebe bestimmt ist, wo wir uns von der Liebe Gottes beschenken lassen, da wirkt der Heilige Geist. Und deswegen möchte ich uns einfach dieses Jahr an Pfingsten ermutigen, dass wir uns mit seiner Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen, dass wir dieser Liebe Raum geben. Und wenn es irgendetwas gibt in deinem oder in meinem Herzen, spreche mich da auch zu mir an. Das darf mir der Herr auch zeigen. Wenn es irgendetwas gibt, was diese Liebe hindert, damit sie durchfließt, dann wollen wir mal hoffen, dass der Herr Druckluftspülung macht und richtig Dampf macht, damit das rausgejagt wird, damit seine Liebe voll durchfließen kann. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Vater im Himmel, du hast dich in deiner großen Liebe uns zugewandt. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass deine Liebe bleibt, dass sie nie aufhört, wir sie nicht abstellen können. Dass du den Hahn niemals zudrehst. Aber Herr, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wo wir Reinigung brauchen. Du weißt, wo wir Veränderung nötig haben, damit deine Liebe besser durch uns fließen kann. Und damit auch deine Liebe durch uns als Gemeinde zu den Menschen hier im Ort und darüber hinaus fließen darf. Herr, und so sind wir uns zutiefst bewusst, dass wir auf das Wirken deines Geistes angewiesen sind. Heiliger Geist, komme, füll uns neu mit deiner Liebe, mit deiner Kraft und segne deine Gemeinde. Amen.